Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Europa will mit der MiCA-Verordnung einheitliche Spielregeln für Kryptowerte schaffen. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Was bedeutet die neue Regulierung für die Branche, aber auch für die Aufsicht selbst? Und welche Rolle spielt dabei Wien als aufstrebender Kryptostandort? Darüber sprechen wir in der neuen Folge von Kompass on Air mit unseren heutigen Gästen. Dr. Ralf Riersch, Senior Financial Innovation Supervisor bei der FMA Österreich.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Claudio Stettermann, Legal and Public Affairs bei der Kompass Gruppe.
Hallo, es freut mich wieder hier zu sein.
Freut mich, dass ihr heute dabei seid. Gut, ja, das Thema Kryptoregulierung ist ja derzeit extrem in Bewegung. Viele neue Vorgaben auf EU-Ebene, besonders seit diesem Jahr. Ralf, könntest du uns da gleich einmal abholen, wo steht Österreich aktuell, wenn es um die Regulierung von Kryptoassets geht?
Ja, also grundsätzlich muss man sich überlegen, wo wir auch herkommen. Wir hatten bis Anfang des Jahres die Geldwäscheregulierung, die reine zu dem Bereich, die jetzt übergeht in die Markets and Crypto Assets Regulation, also die MiCA. Die MiCA gilt, die kommt in Phasen. Die erste Phase ist schon Mitte letztes Jahr gewesen für Stablecoin-Emittenten und die zweite Phase hat begonnen im 1.1. dieses Jahres, beziehungsweise Ende des letzten Jahres, wo es auch für Crypto Asset Service Provider relevant geworden ist. Was auch relevant ist in der Timeline, das ist für viele etwas, was sie aus den Augen verlieren, es gibt noch eine Übergangsfrist, das heißt, während man sich schon über dieses Jahr hinweg zulassen kann bei der FMA, also einen Zulassungsantrag stellen kann, ist es so, dass man Ende des Jahres damit auch fertig sein sollte, weil dann läuft die Übergangsfrist aus und ab dann müsste man sein Geschäft einstellen, wenn man keine Zulassung hat. Ansonsten, was man auch noch sagen kann, es gilt für alle, die im Crypto-Space jetzt reguliert sind, auch weiterhin die Geldwäscheregulierung. Die ist nur jetzt so eingebettet, wie es auch bei Banken zum Beispiel ist. Also das ist nicht mehr nur dieses Registrierungssystem, das es vorher gegeben hat, sondern jetzt wesentlich tiefgreifender. Das ist so der Status, den man jetzt nennen könnte.
Ziel ist also, einen harmonisierten Regulierungsrahmen zu schaffen, der natürlich auch außerhalb von Österreich gilt. Ralf, welche zentralen Veränderungen bringt jetzt MiCA für Kryptodienstleister konkret mit sich?
Das kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Dienstleister man ist. Also das ist unterschiedlich für Handelsplattformen, Broker, Anlageberater, Portfolioverwalter. Das sind ein bisschen unterschiedlich regulierte Bereiche. Grundsätzlich heißt es eben, dass man von der zuvor genannten reinen AML-Regulierung, also reinen Geldwäscheaufsicht, in eine Vollaufsicht der FMA bzw. der Nationalen Aufsichtsbehörde kommt. Das macht einen Riesenunterschied für Unternehmen. Es war vorher schon so, dass Österreich auch in diesem Registrierungsprozess relativ streng war im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten. Aber jetzt durch die MiCA ist das tatsächlich eine Vollaufsicht. Also das bedeutet, dass man sehr ähnlich beaufsichtigt ist wie ein traditionelles Finanzdienstleistungsunternehmen. Also wenn man sich das überlegt, da gibt es ein paar so Bereiche, die man mitdenken kann. Das ist einerseits Wohlverhaltensregeln, also dass man im besten Interesse seiner Kunden handeln muss. Das sind Informations- und Transparenzpflichten. Dann gilt weiterhin AML, das Sanktionsregime gilt auch. Was auch gilt, und das ist auch neu, ist die DORA, also der Digital Operational Resilience Act. Das ist ganz wichtig in dem Bereich, weil die meisten von diesen Unternehmen sind ja rein digital unterwegs. Wenn dort was schief geht, passiert sehr viel. Es gibt jetzt auch, das ist auch neu, das gab es im AML-Bereich zwar in Österreich ein bisschen, aber international noch nicht so, ganz strikte Governance-Regeln. Also wir schauen uns auch an, wie wird das Unternehmen geführt, wie eigenständig ist die Geschäftsleitung, all diese Dinge. Und es gibt Eigenkapitalanforderungen. Also es ändert sich sehr, sehr viel. Man kommt aus diesem, es war ein bisschen so ein Weg, zuerst einmal ganz im Wilden Westen, dann war es ein bisschen, zumindest im Geldwäschebereich reguliert und jetzt ist es eigentlich fast genauso stark reguliert wie der traditionelle Finanzsektor, wenn auch die MiCA ein bisschen angepasst an den Kryptospace ist, weil manche Regeln würden dort weniger Sinn machen. Dafür gibt es extra Regeln, zum Beispiel für die Verwahrung von Kryptoassets, wo man dann genauer hinschaut. Was auch noch ein Riesenunterschied ist, das ist etwas, was für Unternehmen gut ist, weil man sieht ja einerseits Regulierung als mühsam an. Es war aber so, dass man unter der Geldwäscherichtlinie, die vorher relevant war für die Zulassung bzw. für die Registrierung, in jedem Mitgliedstaat eine eigene Niederlassung bzw. eine eigene Registrierung gebraucht hat. Wenn man jetzt aber unter der MiCA in einem Mitgliedstaat, zum Beispiel in Österreich, zugelassen ist, dann kann man passportieren, heißt das. Das heißt, man kann in ganz Europa tätig sein, im ganzen EWR. Und das macht einen riesen Unterschied, weil man sozusagen eine Heimataufsichtsbehörde hat und die ist dann der Ansprechpartner und dann muss man nicht in jedem Land sich einzeln darum bemühen, dass man tätig sein darf.
Es gibt aktuell Forderungen von europäischen Aufsichtsbehörden nach einer stärkeren Vereinheitlichung. Ralf, kannst du uns da mehr dazu sagen?
Ich kann nur das sagen, was öffentlich bekannt ist. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass die FMA sich da sehr stark für Konvergenz und gleiche Spielregeln einsetzt. Wir sind doch sehr, sehr aktiv in dem europäischen Dialog, der unter anderem zu dieser Äußerung geführt hat. Und Österreich geht da auch voran und zeigt, wie man trotz hoher Standards ein attraktiver Standort sein kann und Unternehmen eben nicht nur aus dem Land treibt, indem man drakonisch ist, sondern indem man streng und zielgerichtet, aber auch vorhersehbar ist als Aufsicht. Der Grund, wieso das die ESMA, also die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, gemacht hat, ist, dass man gesehen hat, und wie gesagt, ich kann jetzt nur das sagen, was die Öffentlichkeit auch gesehen hat, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen an den Zulassungsprozess gibt. Also es ist ein großer Unterschied, in welchem Mitgliedstaat man versucht, seine Mika-Zulassung zu bekommen. Das ist auch den Kolleginnen in den anderen Aufsichtsbehörden nicht unbedingt vorzuwerfen, weil es sehr politisch ist und grundsätzlich jede Aufsichtsbehörde einen anderen Auftrag hat. Es gibt Aufsichtsbehörden, die sind rein Aufsichtsbehörden marktordnend. Ja, das ist so die FMA, die hat kein Wettbewerbsmandat. Und dann gibt es aber Aufsichtsbehörden, die haben ganz klar ein Wettbewerbsmandat. Die sind dafür da, dass Unternehmen sich in diesem Land niederlassen und dass dort der Wirtschaftsstandort gefördert wird. Und das führt dazu, dass es aus der Wahrnehmung der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde offenbar Defizite gibt in einigen Mitgliedstaaten. Da sind auch schon Dinge dazu veröffentlicht worden. Und die ESMA beschlossen hat, zumindest den Vorstoß zu machen, in gewissen Bereichen mehr Zentralisierung einzuführen. Das ist allerdings ein sehr, sehr langer Prozess. Das ist nichts, was erst im nächsten Jahr passieren kann. Da würde es eine gesetzliche Anpassung auf Level 1 brauchen. Da müsste man durchs Parlament. Also das sind nicht Dinge, die von heute auf morgen passieren. Man hat halt einfach gesehen, okay, die Mika war jetzt eine Chance, dass man sehr einheitliche Standards über eine vollharmonisierte Verordnung bekommt. Und natürlich, das ist in der Natur der Sache, die Mitgliedstaaten haben dann versucht, ihre Partikularinteressen in der praktischen Umsetzung durchzusetzen, wenn es schon nicht mehr im Gesetzestext gegangen ist. Ja. Und daher kommt das.
Für wen gelten jetzt diese Regeln überhaupt? Also abgesehen von den Kryptowertedienstleistern, welche Branchen betrifft das noch?
Also es trifft neben den Dienstleistern grundsätzlich auch Emittenten. Das wird gerne vergessen. Ein Teil gilt seit Beginn des Jahres, ein Teil gilt sogar schon seit Mitte des letzten Jahres. Nämlich für die Stablecoin-Emittenten, also die E-Geld-Token bzw. Asset-Reference-Token emittieren. Das sind Kryptoassets, die zumindest behaupten, Wertstabilität zu einer Währung oder zu irgendwelchen anderen Vermögenswerten herzustellen. Die haben jetzt eine Zulassungs- bzw. Konzessionspflicht, diese Emittenten. Das ist ganz neu, das ist sehr, sehr streng, das ist auch unüblich. Weil wenn man sich ansieht, wenn man ein Finanzinstrument emittiert, braucht man keine Konzession dafür. Da ist man doch sehr weit gegangen in der Aufsicht, wahrscheinlich auch deswegen, weil man Angst hatte vor parallelen Währungssystemen. Da ist die europäische Politik sehr streng gewesen. Ob das gut oder schlecht ist, das muss man sich selbst überlegen. Also das ist das eine, das sind die Emittentinnen. Und das andere sind eigentlich alle Unternehmen, die Dienstleistungen entweder an diese zu regulierenden Unternehmen erbringen oder von ihnen beziehen. Also auf der einen Seite ist es ein klassisches Beispiel, das sind die App-Store-Betreiber. Die haben oft Regeln, dass sie gar nicht unerlaubten Geschäftsbetrieb Vorschub leisten dürfen. Das heißt, wenn da jetzt sich herausstellt, ich weiß nicht, habe in eine Kryptobörse, die nicht zugelassen ist und die hat eine App im App Store, dann muss man sich ansehen, ob man damit eigentlich einer unerlaubten Tätigkeit Vorschub leistet. Also das ist durchaus ein interessanter Teil. Das kann man aber ganz leicht lösen, weil das wird jetzt zu kompliziert. Man kann einfach nachschauen auf der FMA-Website in der Unternehmensdatenbank, ob die eine Zulassung haben oder nicht. Also das ist jetzt nicht so eine Hexenkunst, aber das ist natürlich ein Rechtsrisiko für Unternehmen, die da Dienstleistungen erbringen. Das Gleiche gilt für gewisse Bereiche und Branchen, die sehr gut damit verdienen, jetzt aber natürlich auch ihre eigenen Risiken damit einkaufen. Das sind klassisch Beratungs- und Rechtsanwaltsunternehmen. Die müssen sich halt anschauen, wie sie mit diesen Klientinnen umgehen. Die sind sehr anders, sehr international. Das ist ja nicht nur so, dass wir rein österreichische Unternehmen hier haben. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sind da auch erfasst. Also da gibt es sehr viel Nachfrage, aber man muss sich überlegen, wie man damit umgeht. Das bedeutet vor allem auch, weil das ja alles Geldwäscheverpflichtete sind, dass die sich auch überlegen müssen, wie schaut mit der Mittelherkunft aus, wenn sie zum Beispiel mit irgendeinem Unternehmen aus dem EU-Ausland hier was machen. Und die auch noch betroffen sind, peripher oder mehr als peripher teilweise, sind institutionelle Anleger. Das ist eine große Gruppe, weil früher war es so, da hat man ein bisschen so nach Pi mal Daumen irgendwie geschaut, wenn man Exposure haben wollte zu Krypto, wer hat einen guten Ruf am Markt, mit wem, wo könnte man das machen? Und es ist aber so, dass Krypto durch die verstärkte Regulierung immer stärker auch in die Portfolio von regulierten Instituten und institutionellen Anlegern kommt, auch Pensionsfonds und solche Dinge und generell Fondsmanager. Und die müssen sich halt auch ansehen, über welche Plattform sie das machen und mit welchem Projekt sie das machen. Und da ist sehr relevant, ob da alles eingehalten wird in der Mika. Das sind so, es sind recht viele Leute betroffen, aber das ist so ein Überblick darüber.
Vielleicht kurz noch zu den Kryptowertedienstleistern. Viele Plattformen agieren ja auch mit Sitz außerhalb der EU, sind aber trotzdem im europäischen Markt aktiv. Siehst du da ein Schlupfloch der Regulatorik?
Ich glaube, man muss sich anschauen, welches der Probleme man angreifen will, weil es gibt verschiedene in dem Bereich. Das eine ist, es war vorher schon verboten, aber es ist jetzt unter der MiCA noch wesentlich klarer verboten, dass man sich aktiv an den österreichischen bzw. europäischen Markt wendet, ohne dass man dafür berechtigt ist. Unter der MiCA gibt es dafür ganz klare Enforcement-Möglichkeiten, die wahrscheinlich jetzt auch besser funktionieren werden als vorher, weil es jetzt ein einheitliches Framework gibt, unter dem alle nationalen Aufsichtsbehörden dieses Enforcement machen. Das war vorher zersplittert in den verschiedenen Umsetzungsgesetzen für die Geldwäscherichtlinie, ist jetzt durch die Verordnung wesentlich klarer. In Österreich ist das die FMA und da gibt es auch Methoden, wie man sich austauschen kann, dann wird das wohl besser funktionieren. Also die gar keinen Berechtigungsgrund haben, die wird man nie ganz loswerden, weil das ist wie Whack-a-Mole, ja, da kriegt man einen los und dann springt woanders ein anderer raus, aber ich glaube, das wird besser werden. Und das zweite Thema oder Problem, das es gibt, ist aber, dass der Kryptomarkt ist ja jetzt nicht plötzlich europäisiert, nur weil es die MiCA gibt, sondern fast alle globalen Player sind und werden weiterhin globale Unternehmensgruppen sein. Das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite herausfordernd. Und das ist auch einer der Gründe, wieso es das vorher von der ESMA angesprochene Streben nach mehr Vereinheitlichung gibt, weil immer die Frage ist, wie viel Substanz verlangt man von einer globalen Gruppe, die sich in Europa zulässt, im jeweiligen Mitgliedstaat. Das ist eine recht komplexe Frage. Österreich ist da sehr streng. Also wir verlangen eine sehr starke Präsenz, die auch ziemlich unabhängig ist. Also wir sehen uns das sehr klar an. In anderen Ländern gibt es, und wie gesagt, das ist auch eine politische Frage, was gewollt ist und was nicht, gibt es Tendenzen dazu, dass man eher sehr leichtgewichtige Geschäftsmodelle zulässt, wo in Wirklichkeit dann die Geschäftsbeziehung vom Kunden außerhalb von Europa stattfindet, größtenteils. Wir glauben, wir haben recht. Man weiß nie, was wirklich passiert. Wir orientieren uns da auch an der Vergangenheit, wenn man sich den FTX-Skandal ansieht. Wir wollen Situationen vermeiden, in denen österreichische und europäische Kunden, die aus Österreich serviciert werden, am Ende in einem Insolvenzverfahren auf den Seychellen oder in den USA hängen. Deswegen ist es in Österreich so, dass vor allem die großen internationalen Gruppen bei uns Geschäftsmodelle haben, bei denen die gesamte Geschäftsbeziehung in Österreich abgebildet ist. Das heißt, die haben keine Gegenpartei, die außerhalb von Europa ist. Das ist aber nicht überall so. Das heißt, man muss sich als Kunde einfach überlegen, wie wichtig ist mir das? Welche Präferenzen habe ich, was meine Sicherheit angeht, was den Sitz des Dienstleisters angeht. Aber das ist sozusagen, es gibt eben zwei Teile. Das eine ist wirklich komplett unreguliert und das andere ist so ein bisschen so durch die regulierte Hintertür nach Europa hinein. Für beides gibt es Lösungen, aber es ist beides durchaus kompliziert.
Claudius, wenn wir das jetzt aus Unternehmenssicht betrachten, die Anforderungen sind nicht nur juristisch, sondern auch operativ enorm. Wir kennen das aus anderen Bereichen. Wie realistisch sind solche regulatorischen Vorgaben? Also gerade, was bedeuten sie für Unternehmen konkret, gerade in Bezug auf Datenbedarf, KYC-Prozesse, Compliance-Anforderungen und auch Aufwand?
Ich glaube, Sicht eines Unternehmens hat das natürlich immer zwei Perspektiven. Einerseits natürlich jede Regulatorik ist ein gewisser Zusatzaufwand. Man muss Rechtsvorschriften einhalten, muss gewisse Prozesse einführen und bedeutet mehr Arbeit und damit Bindung von den Ressourcen, die man auch fürs operative Geschäft bräuchte. Zusätzlich ist es aber auch gleichzeitig so, dass eine sehr klare und vor allem auch vereinheitlichte Regulatorik, wie das jetzt hier angesprochen war, sehr, sehr, sehr viel verbessert auch für Unternehmen. Also einerseits natürlich gerade mit internationalem Blick ist es mal grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass man ein Level Playing Field schafft, also faire Spielregeln, die für alle gleich gelten. Das ist mal grundsätzlich auch für die österreichischen Unternehmen sehr von Vorteil. Gleichzeitig ist es aber so, dass eine Harmonisierung auch zu einem gewissen Grad immer Rechtssicherheit mitbringt. Einerseits, weil es natürlich, wenn ich in unterschiedlichen, zum Beispiel EU-Mitgliedstaaten tätig bin, dann nicht immer andere Regeln sind, die anwendbar sind. Aber vor allem auch, das ist immer ein sehr relevanter Aspekt, auch gerichtliche Entscheidungen. Also dass man bestimmt zu bestimmten Auslegungsdetails dann eine klare Antwort zum Beispiel dann vom Europäischen Gerichtshof bekommt, die dann für den gesamten Markt, in dem man tätig ist, auch gilt, kann enorme Erleichterungen bringen. Also umgekehrt müsste man sich vorstellen, ich warte dann in Österreich jahrelang auf eine Detailfrage vom zum Beispiel obersten Gerichtshof und da gilt aber nur für Österreich, aber ich müsste letztendlich ähnliche Verfahren in vielen Mitgliedstaaten führen. Also deswegen ist das sehr, sehr zu begrüßen und bringt sicherlich auch viele Vorteile und auch Entlastungen. Von Seiten des Datenbedarfs und Compliance ist aber natürlich, wie von Sicht von Compass, das ja hier in der Lieferkette steht, sozusagen als Anbieter von Wirtschaftsinformationen, hier auch viele Vorteile gegeben. Hat den Grund, dass natürlich dann eben KYC-Prozesse, also Know-Your-Customer-Prozesse, aber auch Prozesse oder Informationen, die man benötigt für andere Compliance-Vorschriften. Man denkt da an politisch exponierte Personen, also PEPs oder auch Sanktionslisten, Russland-Sanktionen und dergleichen. Es ist eine Vielzahl von Regulatorik, die gilt für Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, dass diese einfach weitgehend vereinheitlicht sind. Davon profitieren wir als Datenlieferer, davon profitieren die Unternehmen, wenn sie ein einheitliches Produkt erhalten können und betrifft uns somit auch sehr unmittelbar.
Du hast gerade angesprochen, Datenqualität ist dann oft auch der Schlüssel für, also wenn es um Nachvollziehbarkeit geht. Warum ist sie aus deiner Sicht so entscheidend, um gerade regulatorische Anforderungen wirklich verlässlich erfüllen zu können?
Also die Qualität ist deswegen so entscheidend, weil wenn ich eine zersplitterte und schlecht gewartete Datenlandschaft habe, erhöht sich dieser Aufwand, den ich ohnehin habe, dann nochmal enorm. Die Menge an Informationen, die heutzutage Unternehmen, also im besonderen Finanzsektor, auch über ihre Kunden und Geschäftspartner einholen müssen, ist eben enorm. Also das, ich habe es gerade schon kurz angeschnitten. Wir haben internationale Sanktionslisten für bestimmte Personen oder Firmen. Da gibt es ganz viele verschiedene Sanktionslisten von der Europäischen Union, von den USA, den Vereinten Nationen, UK, ganz verschiedenen. Dann haben wir die Russland-Sanktionen aufgrund des Krieges in der Ukraine. Wir haben Register über wirtschaftliche Eigentümer aus dem Geldwäschebereich, der auch schon angesprochen war, die politisch exponierten Personen, Scheinunternehmen, Insolvenzen. Es ist eine Riesenlitanei und Informationen, die ich einholen muss. Und letztendlich, wenn ich mir das operativ vorstellen muss, dass diese Informationen von den Bankmitarbeitern eingeholt werden müssen oder eben Kryptoanbieter, dann ist das eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe, wenn ich es ohne einen Dienstleister mache, der mich dabei unterstützt. All diese Informationen aktuell jeweils dezentral einsammeln zu müssen, wäre enorm.
Extremer Aufwand. Ja. Bleiben wir vielleicht kurz beim Thema Geldwäsche. Ist ein Thema, Betrug, Geldwäsche, auch im Kryptobereich, was immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Ralf, wo siehst du aktuell die Problematik, beziehungsweise auch welche Tendenzen zeichnen sich in Bezug auf Geldwäscherisiken ab?
Also ich bin jetzt kein Geldwäscher, ja. Also muss ich sagen, ich kann nur aus dem Nähkästchen plaudern, bin dafür auch nicht in der FMA zuständig, aber grundsätzlich muss man stark unterscheiden zwischen den AML-Risiken, die seriöse Kryptobranche sozusagen hat, und dem Thema Scams und unregulierte Player, weil das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn man sich, da gibt es diverse Erhebungen, auch auf europäischer, aber auch internationaler Ebene, wo man sich anschauen kann, wie viel Geldwäsche findet wirklich in Krypto und über Krypto statt. Das ist jetzt, ohne das beurteilen zu wollen, gar nicht so unendlich viel im Vergleich zur Gesamtwirtschaft. Es gilt auch grundsätzlich, wer unter der MiCA beaufsichtigt ist, der ist ja voll Geldwäsche verpflichtet. Und die FMA schaut sich das auch sehr, sehr genau an. Das schaut man sich schon im Zulassungsverfahren sehr genau an. Und die sind dann in laufender Aufsicht wie andere zugelassene bzw. Konzessionierte Finanzunternehmen. Das heißt, da sollte eigentlich, auch wenn man mitdenkt, dass sie die Travel Rule zum Beispiel einhalten müssen, so wie das auch im restlichen Finanzsektor passt, gibt es immer ein Restrisiko, weil keine Aufsicht ist perfekt und keine Regulatorik im Unternehmen ist perfekt. Aber dort sollte das im Großen und Ganzen unter Kontrolle sein. Insbesondere deswegen, weil ja die Technologie sich eigentlich sehr schlecht dafür hergibt. Also ich sage das schon seit vielen Jahren. Ich finde, der Geldwäscher, der das über Bitcoin macht, der ist eher dämlich. Es gibt zwar diverse Möglichkeiten, wie man seine Wege verschleiern kann, aber am Ende des Tages ist jede Transaktion öffentlich einsehbar. Das geht mit Bargeld wesentlich einfacher. Es gibt natürlich Ausnahmen, Mittel und Wege, aber grundsätzlich, abgesehen von bestimmten Privacy-Coins, die auch in Österreich nicht zugelassen sind, also damit transagieren unsere beaufsichtigten Unternehmen oder die es werden wollen, noch nicht, so Dinge wie Monero, ist es jetzt nicht das beste Vehikel dafür. Trotzdem wird sehr viel gerade im Betrugsbereich verwendet, Das liegt aber vor allem auch daran, dass es gerade das ist, was irgendwie heiß ist, das, wo die Leute mit der Gier gepackt werden können, das, was die Leute auch nicht verstehen, ist deswegen auch mehrfach attraktiv für Betrüger und Scammer. Das ist das eine. Und dann gibt es den Bereich der Decentralized Finance. Dort haben wir das Problem aus der Aufsicht heraus, dass normalerweise beaufsichtigt man ja zentrale Player. So funktioniert fast jede Finanzmarktregulierung und Aufsicht, weil man braucht ja irgendeinen Normadressaten, der sich an etwas halten muss, damit man den dann auch beaufsichtigen und gegebenenfalls strafen oder aus dem Verkehr ziehen kann. Bei Decentralized Finance ist das sehr, sehr schwer. Das sind Bereiche im Internet, die man jetzt manchmal schon, aber meistens eher nicht einzelnen Personen oder Personengruppen zuordnen kann, wo im Wesentlichen autonomer Code läuft, wo man zum Beispiel aber auch Handel treiben kann und auch Transaktionen machen kann, die durchaus sich für Geldwäsche hergeben. Und das heißt, selbst wenn man aus Aufsicht sieht, dass es ein Problem mit solchen Plattformen gibt, kann man die nicht abschalten. Das ist ein durchaus komplexes Problem. Man kann dann natürlich den regulierten Dienstleistern, die irgendwo am Ende der Kette stehen, sagen, wenn damit etwas gemacht wurde, also das Beispiel ist zum Beispiel Tornado Cash war in den Medien, wenn es eine Berührung zu diesem Mixer gegeben hat, dann darf man eine Transaktion nicht annehmen, beziehungsweise hat man besondere Geldwäscheverpflichtungen. Aber hier haben wir doch, ich will jetzt nicht sagen ein großes schwarzes Loch, aber wir haben schon eine ziemliche Herausforderung. Und das lässt sich auch in einer westlichen Gesellschaft nicht so einfach lösen, weil die Alternative wäre es, den Nutzern zu verbieten. Das macht man aber in der Finanzmarktwelt eher nicht, weil dann müsste man ja auch den einzelnen Bürger verfolgen. Und das ist nicht der Auftrag der Finanzmarktaufsicht, fast nirgendwo. Und andererseits könnte man zum Beispiel sagen, man schaltet den Zugang über die ISPs zu diesen Dienstleistungen ab. Und das ist aber auch mit den westlichen Werten sehr schwer vereinbar. Deswegen ist es durchaus komplex, wie man damit umgeht. Also ich glaube, was man daraus mitnehmen sollte, es ist sehr differenziert zu sehen. Es ist natürlich in der nationalen Risikoanalyse Krypto grundsätzlich als ein Hochrisikobereich gesehen und dementsprechend wird das auch beaufsichtigt. Aber es macht einen Riesenunterschied, habe ich einen regulierten Partner oder bin ich im unregulierten Bereich.
Ja, Geldwäsche ist das eine, Prävention das andere. Claudius, aus Unternehmenssicht, wenn man auf den aktuellen FATF-Zwischenbericht schaut, ist Österreich beim Thema Geldwäschebekämpfung ja nicht unbedingt Spitzenreiter. Wo siehst du da die größten Herausforderungen?
Ja, es gab ja im Herbst einige Medienberichte eben zu diesem FATF-Bericht, also der Internationalen Anti-Geldwäsche-Behörde. Muss man aber dazu sagen, dass der finale Bericht erst im Frühjahr 2026 vorliegen wird und sozusagen auch sämtliche Tätigkeiten, die jetzt noch in der Zwischenzeit gesetzt werden, werden auch noch das Ergebnis dieses Berichts bis zum Schluss dann beeinflussen. Aber wie sich jetzt in diesen Medienberichten auch schon gezeigt hat, ist es so, dass Österreich auf jeden Fall noch Aufholbedarf haben wird. Das Ganze hat auch schon ein bisschen eine Vorgeschichte. Auch schon beim letzten Geldwäschebericht 2016 gab es Probleme, wobei hier muss, wie ich gelesen habe, hat der Banksektor hier auch sein Vorgehen gegen die Geldwäsche deutlich verbessert und das ist schon eine ganz andere Situation als da vor 10 Jahren. Neben individuellen Strafen, die das gegebenenfalls für Unternehmen bedeuten kann, ist es aber so, und das möchte ich auch betonen, dass das auch sozusagen eine Relevanz hat für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich, weil neben diesen individuellen Verwaltungsstrafen auch eine aufgrund der Herabstufung Kapitalabflüsse drohen oder eben ausbleibende Investitionen. Und da ist jetzt in Zeitungsberichten ein wirtschaftlicher Schaden beziffert worden von 80 Milliarden Euro, die aufgrund von Investitionsvorgaben, die dann strenger ausfallen, ausbleiben werden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Geldwäsche bei Krypto Rolle spielt, natürlich wie bei vermutlich sämtlichen Finanzprodukten bis hin zum Bargeld, wie schon angesprochen wurde. Aber in unserem letzten Podcast, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, da wurde eine Studie zitiert, die war auch für mich sehr überraschend, dass anscheinend anhand, gemessen an dem weltweiten Gesamtvolumen im Kryptobereich, die Geldwäsche nur 0,14% ausmacht. Das ist natürlich immer schwer zu messen und auch konkret zu beziffern vermutlich. Aber ich glaube, es zeigt deutlich, dass es vor allem ein Investitionsmittel ist.
Bis hierhin haben wir gesehen, die Einführung einheitlicher Spielregeln für Kryptowerteschaffende bringt nicht nur neue Pflichten, sondern auch neue Chancen. Vor allem, wenn sie klug umgesetzt wird. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Wer kontrolliert, ob alles tatsächlich eingehalten wird? Und wie nahe ist die Aufsicht eigentlich dran an der Branche? Genau das hören Sie nächstes Mal im zweiten Teil der Episode. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.
Das war Compass on Air, ein Podcast der Compass Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Compass Gruppe finden Sie auf www.compass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.